Stell dir mal vor, du stehst auf einem extrem steilen Berghang, tief im Kärntner Mölltal in Österreich. Wenn du dich an so einem Ort umsiehst, dann erwartest du ja eigentlich dieses klassische Bild vom Alpenwald, das wir alle im Kopf haben.
Ja, dichte grüne Bäume, genau.
Richtig, kühle, dunkelgrüne Fichten, die sich da quasi wie so ein Schutzschild an den Berg schmiegen. Aber statt diesem Bild siehst du plötzlich nur riesige, kahle Flächen.
Ja, und rostbraune Nadeln.
Ganz genau. Und absterbende Baumriesen, die da wie blasse Zahnstocher in der Landschaft rumstehen. Und diese toten Bäume, das ist ja nicht einfach nur ein optischer Makel, oder?
Nein, absolut nicht. Das ist eigentlich der Vorbote von einem drohenden Klimakollaps.
Und zwar in einer extrem sensiblen Region, weil wenn wir nicht wollen, dass im Jahr 2100 unsere ganzen Täler oder Straßen ungeschützt von Mooren und Lawinen überrollt werden, dann müssen wir diesen Wald komplett neu denken.
Richtig, den müssen wir physisch komplett umbauen, ja?
Und genau deshalb knöpfen wir uns heute einen richtig tiefen analytischen Tauchgang vor. Wir schauen uns ein hochspannendes Zukunftsdossier an.
Die Berichte von Wald 1.
Genau. Spezifische Analysen der Initiative Wald 1. Und die gleichen wir heute ab mit den Daten der Tauernwetterschätzung. Unser Ziel für heute ist quasi, diese Mechanik hinter diesem gigantischen Waldumbau zu verstehen.
Und das Faszinierende hierbei ist ja, dass wir in der öffentlichen Debatte den Klimawandel total oft auf eine einzige Metrik reduzieren.
Die Temperatur.
Exakt, die Temperatur. Wir sehen halt, die Thermometer klettern nach oben und dann ist die intuitive Schlussfolgerung, naja, wir pflanzen einfach Bäume, die mehr Hitze vertragen.
Das klingt ja auch logisch erstmal.
Tut es. Aber der Wald der Zukunft im alpinen Raum, das ist ein hochkomplexes, dreidimensionales System. Die Analysen von Wald 1 zeigen da ganz deutlich, dass das so nicht funktioniert.
Also der Fokus auf das reine Thermometer reicht da nicht.
Nein, das führt in eine absolute forstwirtschaftliche Sackgasse. Wir müssen die Geologie des Bodens anschauen und die unsichtbare Architektur der Wurzeln, die Schädlinge und den unberechenbaren Faktor Wasser.
Okay, das ist ein riesiges Puzzle. Um das mal aufzudröseln, lass uns am besten beim bisherigen Platzhirschen anfangen, der gemeinen Fichte.
Oh ja, der absolute Brotbaum der Forstwirtschaft.
Genau, die hat über Jahrhunderte schnelles Geld gebracht, hat die Hänge gesichert. Aber dieser König der Alpen bricht gerade massiv zusammen.
Und die Daten der Tauernwetterschätzung liefern uns da direkt den Grund.
Ja, die Prognose für das Mölltal sagt bis 2100 nämlich einen Temperaturanstieg von 2,5 Grad Celsius voraus. Und unten im Tal, in Oberfellach, da liegt das Sommermittel heute schon bei 18,8 Grad.
Was extrem problematisch ist, weil die physiologische Wohlfühlzone der Fichte, die endet bei maximal 18 Grad.
Das heißt, die läuft permanent im roten Drehzahlbereich?
Ganz genau. Aber diese Dauerbelastung ist nur der Auslöser. Der eigentliche Zusammenbruch der Fichte im Mölltal basiert eigentlich auf einem fatalen Dreiklang.
Ein Dreiklang?
Ja, und der beginnt tief unter der Erde. Der erste Faktor ist die Geologie. Wir haben da nämlich zum Großteil sauren Zentralgneis und Glimmerschiefer.
Okay, das heißt, das ist kein weicher Boden.
Überhaupt nicht. Im Gegensatz zu Kalkgestein verwittert dieses Silikatgestein extrem langsam. Der Boden ist dort extrem flachgründig und nährstoffarm. Du hast nur eine hauchdünne Schicht Erde über hartem Fels.
Krass. Und das bringt uns dann wahrscheinlich zum zweiten Faktor, oder?
Richtig, die Wurzelarchitektur der Fichte. Die ist nämlich ein obligater Flachwurzler.
Das heißt, sie breitet die Wurzeln nur so knapp unter der Oberfläche aus.
Genau, wie einen riesigen flachen Teller. Biologisch kann die gar keine tiefen Anker in den Boden treiben.
Weißt du, ich stelle mir das immer so vor wie so ein massiger Bodybuilder, der im Fitnessstudio jahrelang konsequent den Leg Day geschwänzt hat.
Das ist ein hervorragender Vergleich.
Oder? Oben hat der Baum extrem viel Masse, ein riesiges Segel aus Ästen und Nadeln, aber unten, da fehlt einfach das solide Fundament.
Und wenn dann der typische Herbststurm in diese steilen Hänge fährt, hat der Baum null Gegendruck.
Der kippt einfach mitsamt seinen Wurzelteller um.
Genau so ist es. Aber dieses flache Wurzelsystem hat in Kombination mit der Hitze noch einen viel gravierenderen Nachteil. Der Baum ist total abhängig vom Oberflächenwasser.
Und da muss ich jetzt aber mal kritisch nachfragen. Wenn es wärmer wird, warum verdursten die dann eigentlich? Regnet es denn nicht mehr?
Das ist Teil 3 von unserem Dreiklang. Die Tauernwetterprognosen zeigen gar nicht, dass übers Jahr gesehen weniger Niederschlag fällt.
Okay.
Das Problem ist die Verschiebung. Früher hatten die Alpen schneereiche Winter. Der Schnee war ein gigantischer Speicher,
der dann im Frühjahr langsam geschmolzen ist.
Ganz genau, über Wochen. Der flache Wurzelteller der Fichte wurde dadurch wie ein Schwamm konstant durchfeuchtet. Aber die Modelle sagen jetzt, dass der Winterniederschlag immer mehr als Regen fällt.
Und im Sommer gibt es dann wahrscheinlich diese extremen Starkregenereignisse.
Exakt. Das Wasser rauscht also in rauen Mengen auf den Steilhang, hat aber gar keine Zeit, in den harten Boden einzudringen.
Das perkuliert dann zu schnell, oder? Der Begriff taucht ja in den Quellen auf.
Richtig. Das Wasser fließt oberflächlich ab oder versickert in unerreichbare Gesteinsschichten. Der Oberboden bleibt staubtrocken.
Und die Fichte bräuchte wegen der ganzen Hitze ja eigentlich noch mehr Wasser. Das ist ja der reine Trockenstress.
Und dieser Stress legt den wichtigsten Verteidigungsmechanismus der Fichte lahm. Die Harzproduktion.
Wegen dem Borkenkäfer.
Ja, dem Buchdrucker. Normalerweise hat ein Baum Turgordruck. Wenn der Käfer sich durch die Rinde bohrt, spuckt der Baum ihm buchstäblich flüssiges Harz entgegen.
Und erstickt ihn quasi.
Genau. Aber ohne Waffe gibt es kein Harz. Der Käfer riecht den Stress. Und die milderen Winter spielen ihm da extrem in die Karten.
Weil er nicht mehr erfriert, richtig?
Ja, früher starben große Populationen im Dauerfrost ab. Jetzt überwintern die. Und weil das Frühjahr wärmer ist und der Sommer länger, schafft der Buchdrucker jetzt 3 statt 2 Generationen pro Jahr.
Multivoltinismus nennen die das in der Quelle, glaube ich.
Richtig. Ein exponentielles Wachstum. Ein gestresster Baum kämpft plötzlich gegen Millionen von Käfern. Das Fazit der Forscher ist da knallhart.
Unter 1600 Metern Seehöhe hat die Fichte im Mülltal keine biologische Zukunft mehr. Der König dankt ab.
Ja, wir müssen das System umbauen.
Wenn also der Flachwurzler ausfällt, dann brauchen wir logischerweise Bäume, die tief in die Knie gehen können. Die ihre Wurzeln in die winzigen Risse von diesem Glimmerschiefer reinzwängen, um an dieses Kluftwasser zu kommen.
Um den Hang zu stabilisieren, genau. Und hier rücken Lautwald 1 die sogenannten Pfahlwurzler und Herzwurzler in den Fokus.
Also Bäume, die einen zentralen Anker senkrecht nach unten treiben. Die Weißtanne wird da ja stark hervorgehoben.
Die Weißtanne ist hier wirklich eine absolute Heldin. Die dringt selbst in steinige Untergründe ein. Und für die richtig sonnigen Südhänge ist die Traubeneiche unsere MVP.
Weil die ihre Pfahlwurzel richtig kompromisslos da durchtreibt, ne?
Exakt. Und dann haben wir noch die europäische Lärche. Die geht einen etwas anderen Weg. Die wirft im Herbst ihre Nadeln ab, entzieht sich so dem Kältestress im Winter und bietet Stürmen weniger Angriffsfläche.
Und der Käfer findet unter den Nadeln auch keine Rindenstruktur. Total clever. Und für die krassesten Felsrücken nehmen wir die Weißkiefer.
Genau, die ist extrem genügsam.
Aber hier wird es jetzt richtig spannend in dem Dossier. Wir sprechen ja die ganze Zeit von Erderwärmung, heißen Sommern und Trockenheit. Aber die Analysen sagen, die größte Gefahr für Hoffnungsträger wie die Tanne oder die Douglasie ist gar nicht der Hitzetod, sondern der Frost.
Ja, das Spätfrostparadoxon.
Das ist doch völlig paradox. Wie ergibt das Sinn, dass in einer wärmeren Welt Bäume häufiger erfrieren sollen?
Wenn wir das mal in den größeren Kontext der Phänologie setzen, macht das total Sinn. Bäume orientieren sich an Temperatursummen. Die zählen quasi die warmen Tage nach dem Winter zusammen.
Aha. Und weil die Winter milder sind, ist der Zähler früher voll?
Genau. Die beenden ihre Winterruhe und treiben teilweise 3 bis 4 Wochen früher aus als noch vor 50 Jahren.
Und diese jungen Triebe sind dann total weich und voller Wasser, richtig?
Ohne jegliche verholzte Rinde. Und dann schlägt die Topografie der Alpen zu. Wir haben in diesen steilen Tälern im Mai immer noch plötzliche Kaltluftabflüsse.
Das heißt, von den kalten Gipfeln rutscht die schwere Luft einfach in klaren Nächten den Hang runter und sammelt sich unten.
Genau, in sogenannten Kaltluftseen. Und diese Minusgrade erwischen dann die frischen, wasserreichen Triebe der Tanne. Das Wasser in den Zellen kristallisiert zu Eis, dehnt sich aus und zerreißt die Pflanze von innen.
Der Trieb erfriert einfach komplett. Krass. Das heißt, der Klimawandel verschiebt eigentlich nur die kritischste Wachstumsphase des Baums in ein Zeitfenster, wo Frost noch völlig normal ist.
Ganz genau. Und zu diesem meteorologischen Problem kommt laut Wald 1 noch ein massives biotisches Risiko dazu.
Ja, das Wild. In der Praxis nennen die das da schon zynisch die Wildpraline, oder?
Ja, Schalenwild, also Rehe und Hirsche. Wir pflanzen da jetzt Tannen und neue Laubbäume wie Ahorn und Eiche, die in ihren Knospen viel mehr Nährstoffe, Stickstoff und Zucker haben als die Fichte.
Und für so ein Reh im Winter ist das quasi ein All-You-Can-Eat-Buffet.
Absolut. Das Wild ignoriert die kratzigen Fichten komplett und frisst gezielt die teuren, mühsam gepflanzten Laubbäume ab. Verbiss ohne Ende.
Die bleiben dann bonsaiartig klein. Ohne Schutzzäune oder starke Bejagung scheitert der komplette Waldumbau eigentlich an den Tieren.
Ja, und so ein Gatter an einem 40-Grad-Hang zu bauen, ist ein infrastruktureller Albtraum.
Und selbst wenn wir das schaffen, da stoßen wir an noch ein Problem. Die heimische Traubeneiche ist zwar hart im Nehmen, aber auf den südexponierten Hängen kommt auch sie bald an ihr Limit.
Da wird es einfach zu heiß.
Genau. Und hier nutzt die Forstwissenschaft jetzt einen genialen Trick. Das Konzept der Klimazwillinge.
Ja, die Analogregionen. Die Forscher der Wald-1-Initiative schlagen quasi fiktiv 2,5 Grad auf das Klima im Mölltal drauf.
Und schauen, wo in Europa heute schon dieses Klima herrscht, das wir 2100 haben werden.
Und zwar kombiniert mit exakt derselben widrigen Geologie. Steile Silikatböden. Es bringt ja nichts, auf kalkreiche Gebiete zu schauen.
Das heißt, wenn wir diese Filter drüberlegen, landen wir plötzlich im Schweizer Tessin oder im italienischen Trentino oder den französischen Cevennen.
Genau, hunderte Kilometer weiter südwestlich. Die Bäume, die dort natürlich wachsen, bilden unser neues Portfolio. Ganz vorne dabei die Edelkastanie.
Die Esskastanie. Die bildet ja riesige Pfahlwurzeln, ne?
Ja, ein absolutes Hangstabilitätswunder auf saurem Boden. Auch wenn der Kastanienrindenkrebs ein Risiko bleibt.
Und für die ganz extremen, glühend heißen Felsstandorte nehmen Sie dann die Pflaumeneiche.
Richtig. Die verträgt Hitze noch besser als unsere Traubeneiche. Dazu kommen noch Arten wie die Manna-Esche und die Hopfenbuche.
Wobei man anmerken muss, die gemeine Esche, die wir hier so kennen, fällt komplett aus. Wegen diesem invasiven Pilz, dem Eschentriebsterben.
Ja, das dezimiert die Art europaweit.
Aber das Ganze wirft für mich echt eine instinktive Frage auf. Das ist ja, als würde man in eine Zeitmaschine steigen, nach Südfrankreich fahren und sich im Baumarkt der Natur bedienen.
Das ist ein schönes Bild, ja?
Aber wenn wir jetzt massenhaft mediterrane Bäume in die Alpen pflanzen, importieren wir uns dann nicht völlig neue Probleme? Sind das nicht eigentlich invasive Arten?
Das wirft eine sehr wichtige Frage auf, ja? Aber die Quellen stellen klar, das ist kein blinder Aktionismus. Es geht um rettende, gezielte Beimischungen in einem gefährdeten Schutzwald.
Es geht nicht darum, den ganzen Wald einfach durch Toskana-Bäume zu ersetzen.
Exakt. Die Alternative wäre ja ein abrutschender Hang. Diese Bäume aus dem Süden übernehmen eine essentielle statische Funktion. Die halten den Berg zusammen.
Okay, wir kennen also jetzt die Probleme. Wir haben das neue Personal, also die Kastanien und die Pflaumeichen. Aber wie inszenieren wir das in der Realität? Man kann den Wald ja nicht einfach komplett abholzen und die neuen Setzlinge reinstecken.
Nein, überhaupt nicht. Großflächige Kahlschläge sind absolut tabu. Denk an das Spätfrostparadoxon.
Ah, dann fehlt das Blätterdach und der Kaltluftsee friert alles ab.
Genau. Und im Sommer würde die pralle Sonne den Boden restlos austrocknen. Die Lösung ist hier der sogenannte Vorwald.
Man pflanzt zuerst Pionierbaumarten.
Richtig. Spezialisten fürs Raue. Die Wald-1-Dossiers nennen hier vor allem die kompromisslose Sandbirke.
Die wächst ja auf reinstem Rohboden. Die dient dann quasi als eine Art Schirm, so als Bodyguard für die anderen.
Exakt. Die wächst super schnell, bricht nachts die Kaltluft, spendet im Sommer Schatten und baut durch ihr Laub langsam Humus auf dem Glimmerschiefer auf.
Und erst unter diesem geschützten Mikroklima können dann Tannen und Douglasien heranwachsen.
Ja, wenn wir uns das dann hochgerechnet auf das Jahr 2100 anschauen, dann haben wir eine totale vertikale Verschiebung.
Ein hochdifferenziertes Mosaik.
Genau. Ganz oben in der alpinen Stufe bleibt die Zirbe. Die verträgt keine Hitzekonkurrenz von schneller wachsenden Bäumen.
Darunter kommt dann die Lärche. Und ganz unten im Tal spaltet es sich nach Sonne auf.
An den heißen Südhängen herrschen dann Traubeneiche und Edelkastanie. Und an den kühleren Nordhängen gibt es Mischwälder aus Tanne und Spitzahorn. Das streut das Risiko.
Wahnsinn. Also, was bedeutet das jetzt alles unterm Strich für dich, wenn du uns gerade zuhörst? Dieser Waldumbau ist eigentlich wie ein riesiger Generationenvertrag.
Ja, so kann man das sagen.
Die Birke, die hält jetzt ihren Kopf hin.
erträgt die Sonne auf dem kahlen Boden, damit in 50 Jahren die Weißtanne in ihrem Schatten stark genug ist, um ein ganzes Tal vor einer Mure zu retten.
Das zeigt einfach, reine Temperaturtoleranz ist ein Mythos.
Ein klimaresilienter Wald ist ein dreidimensionales Schachspiel aus Gesteinsart, Wurzelform, Frosttiming und eben Wildtiermanagement. Das Mölltal zeigt uns, dass wir von der reinen Fichtenmonokultur wegkommen müssen. Ein internationaler Mosaikwald ist buchstäblich überlebenswichtig.
Und ich möchte dazu noch einen letzten, etwas provokanten Gedanken mitgeben. Wenn wir jetzt durch den Klimawandel gezwungen sind, Arten aus Süditalien in den Alpen anzusiedeln, einfach um die Berge physisch zusammenzuhalten. Was bedeutet dann eigentlich in Zukunft noch das Wort heimisch?
Das ist echt eine gute Frage.
Oder? Wenn die Natur selbst zur Migration gezwungen wird, dann müssen wir vielleicht unsere gesamte romantische Vorstellung davon, wie so ein echter regionaler Wald auszusehen hat, für immer begraben.
Denkt da einfach mal bei eurem nächsten Waldspaziergang drüber nach. Schaut euch das Zusammenspiel von Wurzeln und Boden mal ganz genau an.
Und vielleicht seht ihr die neu gepflanzten Bäume dann mit ganz anderen Augen.
Absolut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet aus diesem tiefen Tauchgang einiges mitnehmen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bleibt neugierig und auf Wiederhören.